Willkommen zum UOC-Chat-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Ella Lager von The Dive. Viel Spaß!
Aber was ich mir wünsche, wäre, dass wir wirklich das schaffen, uns zurückzubesinnen auf ein anderes Verständnis von Wohlstand. Also, dass es eben nicht darum geht, viel Geld zu verdienen und irgendwie materielle Güter anzuhäufen, sondern dass das, was eigentlich uns glücklich macht, Verbindung ist und Austausch und Wärme. Und all diese Dinge kosten nichts und können unendlich wachsen, ohne dass irgendwas dabei kaputt geht. Wie könnte unsere Gesellschaft denn aussehen, wenn wir jetzt Schritte machen, die einfach wichtig sind? Dass die Leute ein Bild davon bekommen, ey, das kann richtig gut werden. Und vor allem, wenn wir es nicht machen, dann wird es richtig scheiße. Und das ist auch, das steht einfach fest. It's given.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel, ich mache das hier seit 2018, heute Folge 262 am 4. Oktober 2024. Wir schauen jetzt gerade noch mal so ein bisschen zurück auf den gestrigen Tag der Deutschen Einheit. Ich weiß nicht, wie es euch gestern ging, als ihr diesen Tag hoffentlich gefeiert habt, denn ich finde, es ist ein Grund zu feiern nach wie vor. Ich bin ja hier in Rostock in der ehemaligen DDR aufgewachsen, habe darüber gestern gerade auch noch auf LinkedIn was geschrieben. Für uns war also die Grenze und auch der Schutz der Grenze spürbar, jeden Tag, jeden Abend. Man durfte abends nicht mal an den Strand und dieser Mauerfall wurde nur erreicht, weil Menschen sich damit nicht mehr zufrieden gegeben haben, sondern aufgestanden sind, etwas verändern wollten und eine Bewegung ins Leben gerufen haben. Und darum geht es im übertragenen Sinne auch in der heutigen Folge. Wie können wir etwas verändern? Wie können wir etwas verbessern? Wie können wir Wirtschaften anders denken? Wie können wir die Spielregeln ändern? Und darüber spreche ich mit Ella Lager von der Organisationsberatung The Dive. Die hat nämlich mit ihrem Co-Diver Simon Bergler ein wunderbares und vor allen Dingen sehr praktisches Buch geschrieben, der Stellar Approach. Und darin ist ein Weg aufgezeigt für Unternehmen, um regeneratives Arbeiten kennenzulernen und auch in die Praxis zu bringen. Wir sprechen aber natürlich auch über die Story von Ella, wie sie mit dem ganzen Thema Umweltschutz, so hieß es ja früher, und Klimaschutz in Berührung kam, wie sie selber aktiv wurde, warum sie einen TED-Talk gehalten hat, in dem sie beschreibt, wie jeder und jede Einzelne wirklich auch wirksam werden kann. Und genau das ist, was sie begeistert, also das Erforschen von Neuland, also die Frage, wie wir Wirtschaft transformieren können. Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge, die wir bei The Dive in Berlin recorded haben. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viele Impulse und schaut euch unbedingt mal das Buch an, der Stellar Approach von Simon Bergler und Ella Lager. Simon war ja übrigens hier auch schon zu Gast im New Work Chat Podcast, ist allerdings schon fast 5,5 Jahre her, in Folge 14 war das, verlinke ich euch selbstverständlich auch nochmal in den Shownotes. Jetzt springen wir aber erstmal rein, wünsche euch gute Unterhaltung und viel Inspiration. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Ella heute bei mir ist. Ich bin besser gesagt bei Ella. Hi.
Hallo, das ist Gabriel.
Ich bin nämlich heute hier bei The Dive. Hab gerade eine schöne Tour bekommen durch eure Büros hier mitten in Berlin. Erklär doch mal, wo befinden wir uns hier, Ella?
Räumlich sind wir im Wedding in der Uferstraße. Das gehört so im weitesten Sinn zum Gesundbrunnenviertel dazu. Und es ist ganz schön hier, wir sind direkt an der Panke. Man kann rausgehen, kann am Fluss entlang, am Flüsschen entlanglaufen bis nach Pankow und auch noch viel weiter. Mhm. Und in die andere Richtung nach Mitte.
Schöne eingerichtete Büros mit viel Platz habt ihr hier. Wie oft seid ihr denn hier im Büro und wie ist das mit dem Thema Homeoffice? Fangen wir mal ganz vorne an, denn es wird ja gerade wieder viel drüber diskutiert. Amazon hat gesagt, 5 Tage Büro bitte. Wie ist es bei euch?
Also wir haben natürlich zahlreiche Veranstaltungen, Ausbildungen und so weiter, die einfach in Präsenz sowieso stattfinden. Dann sind wir alle hier. Und alles, was wir darüber hinaus machen, manches ist auch virtuell, da können wir es uns so ein bisschen aussuchen. wir haben nicht genug Arbeitsplätze hier für alle, wenn wir jetzt jeden Tag reinkommen würden und einen eigenen Schreibtisch haben wollen würden. Das passiert aber auch sehr selten. Und während Corona, natürlich haben wir uns alle umgestellt und das ging auch wahnsinnig schnell. Ich finde, da kam die Selbstorganisation, die Stärken der Selbstorganisation echt zum Tragen, weil in Windeseile alle Formate umgebaut haben auf digital. Und manchmal ist es ja auch wirklich von Vorteil, wenn man nicht die Fahrtwege hat, wenn man irgendwie zwischendurch sich was kochen kann zu Hause und so.
Hast du es denn weit nach Hause?
Ich lebe am Ostkreuz, ja, ich habe schon eine Ecke. Also mit dem Fahrrad sind es gute 45 Minuten.
Das ist ja schon die halbe Strecke nach Rostock.
Ja, zeitlich gesehen, ja.
Warst du schon mal in Rostock? Kennst du die Stadt?
Ich war schon mal in Rostock, aber es ist sehr lange her. Bitte stell mir keine Detailfragen.
Komm doch gern mal wieder. Es lohnt sich. Ja, The Dive war schon mal Thema im Podcast. Es ist schon eine ganze Weile her. Relativ am Anfang war Simon Bergler hier. Und mit dem hast du ein Buch geschrieben. Darüber werden wir sprechen. Wir wollen aber grundsätzlich auch über eure Arbeit sprechen, über das, was dich bewegt, das, was du mit anderen bewegst. Und auch dir möchte ich natürlich meine Eingangsfrage stellen. Du weißt, meine 11-jährige Tochter Mathilda spricht hier das Intro ein. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so tust.
Ja, also das fand ich eine sehr schöne Übung, mir diese Frage zu stellen. Mathilda. Also das meiste, was wir sehen und was uns umgibt, also Häuser, Kleidung, Essen, Fahrräder, Zahnpasta und alles, wird von Unternehmen gemacht, also hergestellt oder gebaut. Und in diesen Unternehmen arbeiten viele Menschen, bestimmt auch viele Menschen, die du kennst. Und bisher schauen die Menschen in Unternehmen vor allem darauf, wie sie mit diesen Dingen richtig möglichst viel Geld verdienen können. Das ist ihre Aufgabe sozusagen. Und worauf sie aber nicht so schauen oder weniger schauen, ist zum Beispiel, ob dabei die Natur kaputt gemacht wird bei dem, was sie tun, oder ob das vielleicht sehr ungerecht ist, weil ganz wenige dadurch sehr reich werden, während andere nur sehr wenig davon haben. Und ich arbeite daran, dass die Menschen in Unternehmen sich mal andere Fragen stellen, statt immer nur die nach dem Geld verdienen. So sich zum Beispiel fragen, wie können wir, statt die Natur kaputt zu machen, der Natur helfen, dass sie wieder heilen kann? Was können wir mit dem Geld machen, was wir verdienen, was wir für diese Dinge bekommen? Können wir vielleicht dafür sorgen, dass alle was davon haben? Das heißt, dass wir versuchen, sozusagen weniger nur an das Unternehmen zu denken, sondern mehr an uns alle. Und da gehört dann auch dazu, wie können wir mit dem, was wir im Unternehmen machen, dafür sorgen, dass die Welt auch für dich, Mathilda, und vielleicht auch für deine Kinder und deine Enkel noch ein schöner Ort ist.
Ich glaube, da hätte sie jetzt viele Fragen. Ja. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal einen Podcast mit ihr zusammen, habe ich schon überlegt. Denn ich glaube, die ist ja auch sehr neugierig. Kinder sind ja allgemein sehr neugierig. Das können wir das eigentlich von ihnen lernen. Ne? Du hast ja auch Kinder, ne? Eigentlich können ja Erwachsene viel von Kindern lernen, auch diesbezüglich, ne? Das nochmal runterzubrechen, nochmal mit einer anderen Perspektive zu betrachten, immer weiter zu fragen, gibt ja keine doofen Fragen, ne?
Genau. Und mich würde auch interessieren, was Mathilda dazu fragt. Schade, dass sie nicht da ist.
Ich lasse dir das danach gerne zukommen.
Ja.
Ich habe mal überlegt, wann ich das erste Mal, vielleicht auch in meiner Kindheit, mit dem ganzen Thema Umweltschutz, so hieß das damals, zu tun hatte. Da sprach ja keiner über Nachhaltigkeit, also als ich in den 80ern groß wurde. Und der Bruder meiner Mutter, der war in so einer Umweltschutzgruppe, und die engagierte sich dafür, dass Frösche nicht überfahren werden, sondern so einen Tunnel bekommen unter der Straße. Oder ich glaube, ja. Und dann haben die dann an den Seiten so eine Gräben gebaut und dann irgendwie. Das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt. Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt aus deiner Kindheit?
Also ich habe so, als ich Kind war, kann jetzt jeder nachrechnen, war gerade die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf ein Thema. Also es sollte Atombrennstäbe sollten wieder aufbereitet werden und damit auch natürlich dem Atomstrom, der Atomstrom gefördert werden. Und ich habe einen Vater gehabt, der war Kernphysiker und hat sich sehr gegen Atomenergie eingesetzt, was dazu geführt hat, dass er gern gesehener Gast in Talkshows war, weil es natürlich so ein bisschen was Besonderes war oder was man nicht sofort erwartet. Und die WAA war ein Thema, weil ich wollte da immer hin und demonstrieren, da ging meine Eltern mich nicht gelassen, war zu klein. Das schien ihnen zu gefährlich. Da ging es auch ein bisschen hoch her da an dem Zaun und so. Und ich wollte unbedingt und durfte nicht. Dann habe ich stattdessen mit ein paar Leuten aus meiner Schule unseren Ort, in dem ich groß geworden bin, auf wassersparende Klospülung umgerüstet.
Wo war das denn?
Am Stadtrand von München. Mhm. Und wir sind wirklich mit einem Brief von der Bürgermeisterin von Haus zu Haus gegangen und haben überall diese Gewichte reingehängt in die Klospülung und haben dann posthum dafür den Bayerischen Umweltpreis bekommen, wo wir eigentlich gar nicht wussten, wie das, also wir haben uns nicht dafür beworben. Das ist dann so passiert. Wir haben ihn auch nicht abgeholt, wir fanden den Minister damals doof.
Das genau. Ist ja super. Muss man heute hingehen. Ich wollte ihn jetzt gerne abholen.
Es gibt aber irgendwo flog noch immer eine Urkunde rum, die, glaube ich, ist aber mittlerweile auch schon ausgemistet.
Jetzt war die erste Auszeichnung.
Ja, kann man so sagen. Außer Bundesjugendspiele gab es vielleicht auch schon mal eine vorher.
Aber das Thema war ja damals zumindest nicht so prominent. Heute ist es ja ein Riesenthema. Unternehmen beschäftigen sich damit, wie wir nachher noch sehen werden, wie ihr auch dabei helft. Es ist ein gesellschaftliches Thema. Es tut aber mittlerweile halt auch richtig weh. Mhm. So vor 40 Jahren, auch schon echt eine ganze Weile her. Da war das ja so ein Nice-to-have-Thema gefühlt. Und du hast ja auch mal erzählt, du hast dich ja nicht nur früh damit beschäftigt, sondern du wurdest ja anfangs auch dafür, was heißt belächelt, aber so nach dem Motto, ist das dein Ernst, dass du dich damit jetzt schon beschäftigst, oder? Es war ja früher ganz anders.
Genau, das war jetzt deutlich später als die Klospülungsgeschichte. Die fanden eigentlich, glaube ich, alle auch ganz lustig, die das mitgekriegt haben. Aber das war so zu Beginn, als ich mich für Klimaschutz eingesetzt habe. Mhm. Und das ist, würde ich jetzt sagen, 10 Jahre her. Und da war es, also wie schnell man das auch vergisst. Ne? Also es war damals wirklich nicht möglich, eigentlich das Thema anzusprechen. Weder im Arbeitskontext noch zu Hause, weil alle sind irgendwie sofort ganz unangenehm berührt gewesen, wollten nicht drüber reden und haben gesagt, das wird schon nicht so schlimm. Also es war eigentlich nicht kaum möglich, das zu thematisieren. Und da, wo wir es doch getan haben, in der Politik dann zum Beispiel, da hieß es halt schnell so, ja, übertreibt total, das wird nicht so schlimm. Ja.
Die Erde wieder erholt sich schon, ne? Resilienz.
Ja, ich glaube, man hat, war eher Wunschdenken. Man hat gehofft, dass die Wissenschaft sich irrt. Also die wusste das ja damals schon. Mhm. Und auch ich habe eigentlich gehofft, dass die Wissenschaft sich irrt, natürlich.
Klar.
Es ist halt unterschiedlicher Umgang damit.
Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr zu dir erzählen. Du bist in München groß geworden, hast du schon gesagt. Mhm. Was hat dich in die Arbeitswelt gebracht? Was hat dich da geprägt? Wie sahen deine ersten Schritte aus?
Also mich hat geprägt, dass ich nie Lust hatte zu reproduzieren, was jemand anders sich überlegt hat. Deswegen habe ich auch keine Naturwissenschaft oder sowas studiert, obwohl mich das eigentlich auch interessiert hätte. Aber ich glaube, dieser Akt des Auswendiglernens und dann richtig Wiedergebens ist mir einfach nicht gegeben irgendwie.
Geht mir auch so.
Und deswegen habe ich Design studiert, weil ich dachte, da kann ich was Neues erfinden. Und ich glaube, ich habe Design auch von Anfang an so als Forschungsaufgabe begriffen. Also ich sozusagen die bestmögliche Lösung innerhalb von gegebenen Bedingungen, Rahmenbedingungen, Grenzen zu finden, das hat mich immer interessiert. Und ich habe dann angefangen, Websites zu bauen, als man sich noch mit Modem eingewählt hat. Und eigentlich in Deutschland auch wirklich keiner wusste, wie es geht. Ich bin dann eine Zeit nach New York gegangen und habe da von unserem Mutterschiff sozusagen, ich habe für Razorfish damals gearbeitet, da habe ich viel gelernt, weil in Amerika waren die schon deutlich weiter. Aber hier, wir haben wirklich mit Gruner und ein Riesenprojekt gemacht, was davon geprägt war, dass keiner wusste, wie es geht eigentlich. Wir haben es sozusagen miteinander rausgefunden. Wie baut man denn jetzt die erste Online- Nachrichtenplattform stern.de, es gab noch gar nichts.
Ach, sowas. Das war die vorhanden. Challenge.
Genau, es gab noch keine Online-Redaktionen in Deutschland und die wollten das gerne die Ersten sein und haben das auch gemacht.
Noch vor Axel Springer.
Ja, lang davor. Also es war Ende der 90er. Ne? Also
wie war das Leben in New York zu der Zeit?
Also nicht meins, um es kurz zu machen. Ich hätte da auch bleiben können, aber ich wollte gerne zurück. Ich habe in Hamburg gelebt damals und wollte gerne zurück nach Hamburg. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass es eigentlich mit diesen Websites so ein bisschen es gibt zwar einen Rückkanal, aber die meisten Unternehmen haben sich nicht dafür interessiert, was eigentlich auf der Nutzerseite passiert. und bin dann über mein ehemaliges Razorfish-Netzwerk bei Fjord gelandet, die Service Design gemacht haben. Es hieß damals noch gar nicht so, aber wir haben sozusagen ortsbasierte Dienstleistungen für mobile Endgeräte entwickelt. Da gab es noch gar kein iPhone, also auch da waren wir extrem früh dran. Wir haben das für Nokia gemacht, so ein N800, so ein altes Nokia-Gerät, wo man beiden Daumen so drauf rumdrücken musste. Es gab eigentlich auch noch kein mobiles Internet, deswegen war vieles von dem, was wir haben, tolle Ideen entwickelt, die dann aber mangels auch an nutzergenerierten Daten und so nicht sofort das Licht der Welt erblickt haben. Und dann habe ich eben zwei Kinder bekommen und habe gemerkt, okay, also hier gibt es irgendwie auch noch andere Probleme zu lösen. Und habe dann angefangen, mich für Klimaschutz einzusetzen, habe auch über meine Erfahrung mit dem Service Design festgestellt, dass viele von den Ideen, die wir entwickelt haben, nicht umgesetzt wurden, weil die Organisation sich nicht mitentwickelt hat. Und habe irgendwie die Erfahrung gemacht, Innovation braucht Organisationsentwicklung. Es geht nicht anders, also selten. Das ist sicher nicht unmöglich, aber es ist schwierig. Mhm. Und bin darüber dann zur Organisationsentwicklung gekommen, weil mich das eigentlich auch mehr interessiert hat, was eigentlich mit den Leuten im Unternehmen als Produkte zu entwickeln.
Vielleicht nochmal ganz kurz, also dieser Schritt, wenn man Kinder bekommt, ich finde ja, das ist so ein extremer Life-Changer. Also danach betrachtet man das Leben einfach anders. Man muss es ja auch und es eröffnet einem natürlich ganz andere Perspektiven. Wie hat es dich verändert? Was würdest du sagen?
Also erstmal für mich ganz konkret, ich habe total die Selbstbestimmung verloren eine ganze Zeit lang. Du lachst, du kennst es. Also ich konnte mir das vorher nicht vorstellen, wie krass fremdbestimmt
man ist. Zum Glück weiß man es vorher nicht.
Genau. Und es ist ja auch jetzt rückblickend, sind meine Kinder selbstständig und ich würde sagen, es hat sich total gelohnt. Ja. Aber es war wirklich auch erstmal ein kleiner Schock, muss man schon zugeben. Und zum anderen hat es wirklich total meine Zeitperspektive in die Zukunft natürlich verlängert. Ja? Also ich habe, man sagt ja im Buddhismus, man ist die Verlängerung der eigenen Ahnen und man lebt weiter, nicht nur in den eigenen Kindern, aber auch in denen, aber auch im Impact dessen, was man getan hat. Und das habe ich da sehr deutlich plötzlich gemerkt, wie werden die eigentlich leben, wenn die groß sind und wenn die selber auch mal Kinder haben wollen und so.
Und ich finde, man lernt auch das Thema Verantwortung ganz neu, also ging es mir. Also ich habe das dann auch so gehabt, unsere erste Tochter wurde geboren, das war 2009 in Hamburg, wohnten wir auch. Und erst bist du ja dann in so einem Tunnel aus ganz vielen neuen Dingen, die man irgendwie bewältigen muss und irgendwie geht das ja dann auch und dann gab es bei mir so einen Moment, eines Nachts wurde ich wach und hatte echt so einen Schreck, wenn wir uns jetzt nicht um das Kind kümmern würden, dann würde es halt nicht überleben können. Also diese Verantwortung zu realisieren und damit geht dann auch bestenfalls einher, was alles Tolles entstehen kann. Mhm. Aber erstmal ist es natürlich ein ganz anderes Gefühl und wenn man dann noch das zweite Kind irgendwann vielleicht hat, dann kennt man schon ein paar Sachen, aber trotzdem, ich glaube, das Thema Verantwortung, also für mich war das so das Größte. Und Verantwortung zu übernehmen, das braucht man ja in allen Bereichen dann, in der Arbeit ja auch.
Ja, und ich habe gerade gedacht, genau wie du es gesagt hast, dieser Schock, ich bin jetzt verantwortlich und gleichzeitig, was stecken da für Möglichkeiten drin? Ja. Das ist ja genau das Thema auch, die Aufgabe der Wirtschaft für die Zukunft.
Ja.
Und auch da gibt es eben die durchaus nachvollziehbare Tendenz zu sagen, naja, dann kümmere ich mich dann irgendwie wann anders drum. Also das ist mir jetzt zu groß, das ist mir zu kompliziert. Ich habe zu viele andere Sachen auf dem Teller. Und wenn du Kinder hast, dann kannst du dich leider nicht dagegen entscheiden. Dann muss das einfach passieren, ja.
Ja, ja.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von OpenUp, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gehe mal davon aus, dass auch ihr das Thema Stress kennt und mentale Belastung. Es ist nach wie vor ein großes Tabuthema, das macht so jeder mit sich selbst irgendwie aus, aber es wäre eigentlich eine gute Idee, wenn wir uns da manchmal auch Hilfe suchen. Hilfe unter den Kollegen und Kolleginnen vielleicht im Team, Hilfe bestenfalls natürlich auch mit dem Chef oder der Chefin, wenn es da eine gute Situation, eine gute Sicherheit gibt, aber vielleicht auch Hilfe von Externen, von ExpertInnen vor allen Dingen. Und hier kommt Open Up ins Spiel. Die haben nicht nur eine Plattform, die ihr euren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen könnt mit allen Informationen rund um mentale Gesundheit, aber es gibt dazu eben auch PsychologInnen, die in über 30 Sprachen für euch da sind und euch begleiten können, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ich kann euch das nur empfehlen. Schaut euch das mal an auf openup.de/unternehmen. Gibt's alles Wissenswerte dazu. Natürlich auch verlinkt in den Shownotes.
Werbung Ende.
Und dann die Organisationsentwicklung. Ich bin ja übrigens auch über das Thema Marketing und Kommunikation in Richtung Organisationsentwicklung gekommen. Und was hast du denn für einen Eindruck von dem Stellenwert, den Organisationsentwicklung eigentlich hat? Ich habe immer den Eindruck, das ist noch total erklärungsbedürftig. Mhm. Dass unter dieser Überschrift passiert auch extrem viel. Mal mit mehr Impact, mal mit weniger. Es gibt auch extrem viele Unternehmen, die haben noch gar keine OE-Abteilung oder keine OEler. Also wie erlebst du so diese Aufgabe, diesen Job, diese Rollen?
Also es ist erklärungsbedürftig. Ich treffe auch oft Leute, die gar nicht, also die können sich irgendwie, wenn sie die Begriffe sich anhören, versuchen, was darunter vorzustellen, aber die wissen nicht wirklich, was heißt denn das eigentlich. Und was ich erlebe, ist, das ist aber vielleicht auch Beratung allgemein irgendwie zu eigen, dass halt mit sehr konkreten Herausforderungen gekommen wird. Ne? Also man sagt, hier, da funktioniert irgendwas nicht in dem Team, jetzt müssen wir mal irgendwie eine Lösung dafür finden. Es ist ein großes Glück, damit Kunden arbeiten zu können, die das als flächendeckende Aufgabe verstehen und die auch verstehen, dass Kultur in einer Organisation entsteht über Verhalten und dass das Verhalten durch Organisationsentwicklung gestaltet werden kann. Also wie gehen wir hier eigentlich miteinander um? Welche Tools setzen wir ein?
Was ist für dich das Wichtigste bei der Organisationsentwicklung aus deiner Rolle heraus als Beraterin?
Also ich würde jetzt, das klingt sehr banal, aber ich würde sagen, aus meiner speziellen Rolle heraus wirklich auf der Ebene einzusteigen, des Problems, das an mich herangetragen wird, natürlich immer gucken, was steckt da auch dahinter oder was sind sozusagen, was ist das eigentliche Problem, ist manchmal auch ein anderes als das, was irgendwie oberflächlich sich zeigt. Aber von da ausgehend so ein bisschen immer dafür zu sorgen, dass der Kopf sich öffnet und vielleicht noch andere Möglichkeiten auch mit in Betracht gezogen werden, die am Anfang vielleicht noch gar nicht so das Hauptanliegen waren. Also
ich kenne es noch aus dem Marketing, da hieß es dann, wir brauchen eine Facebook-Seite, also in dieser Web 2.0-Welt, und dann hat man sich mit dem Kunden beschäftigt und die brauchten am Ende erstmal eine Marketingstrategie. So ist es manchmal auch in der OE. Ja. Wir brauchen jetzt irgendwie einen Feedback-Workshop oder keine Ahnung, aber ist noch gar nicht klar, wofür ihr überhaupt stehen wollt und wo ihr eigentlich hin wollt.
Ja, genau. Und bei uns kann es dann so aussehen mit dem Stellar-Approach. Wir brauchen irgendwie, wir müssen besser kommunizieren in die Belegschaft, die ziehen irgendwie alle nicht mit. Und dann bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, das eigentliche Problem ist, wir haben hier eine Nachhaltigkeitsabteilung, die überhaupt keine Weisungsbefugnis hat und in ihrer Freizeit arbeitet.
Ja.
Und die Bittsteller ist bei den Leuten, die eigentlich dann die Arbeit machen sollen und die deswegen eigentlich auch noch nicht mal zusagen können, dass sie Erfolg haben werden, weil das können sie gar nicht selber gestalten.
Vielleicht stellst du uns auch nochmal The Dive vor, für die, die es nicht kennen. Also wie gesagt, es ging hier auch schon mal im Podcast rum und manch einer wird es bestimmt kennen, wer sich mit neuer Arbeit und Organisationsentwicklung beschäftigt, hat mit Sicherheit schon von The Dive, vom Loop Approach gehört, von der neuen Narrative. Aber vielleicht kannst du uns mal die Arbeit erklären, die ihr macht und wer ihr seid.
Also wir sind Transformationsbegleiter und es gibt uns seit fast 10 Jahren. Wir sind in München und in Berlin und haben so freie und feste, ich würde sagen, einen Pool von 40 Mitarbeitenden ungefähr, die als Berater, größtenteils Berater und Beraterinnen arbeiten. Und wir haben relativ früh mit einem Kunden zusammen den Loop Approach entwickelt, der sozusagen in Form des Buches so eine Art DIY-Ansatz ist. Also es kann wirklich jeder auch selber durchführen für selbstorganisiertes Arbeiten. Das heißt, was brauchen Teams eigentlich, wenn sie den Chef entlasten wollen, so würde ich es mal sagen. Vielleicht müssen sie ihn nicht gleich rausschmeißen.
Entlasten.
Ja, also der hat natürlich, haben Führungspersonen weniger Arbeit einfach, wenn das Team selbst organisiert zugange ist. Und da braucht es dann eben nicht nur, keine Ahnung, wie treffen wir Entscheidungen, sondern auch, wie kriegen wir Transparenz, wer macht hier was, wie lösen wir Konflikte, wenn wir nicht immer zu der Chefin rennen wollen und so. Und das ist so ein Baukasten. Und diesen Baukasten vermitteln wir in Ausbildung und auch beim Kunden vor Ort. Und wir haben mit dem Stellar Approach, das ist jetzt das Buch, was Simon und ich geschrieben haben, das wollten wir gerne daneben legen als einen Ansatz, der sozusagen vom Aufbau des Buches und auch von den Tools her ähnlich ist. Mhm. Und das ergänzt sich auch teilweise ganz gut. Und der aber darüber hinaus, über die Frage hinaus, wie arbeiten wir eigentlich jeden Tag zusammen, die Frage stellt, was kommt eigentlich dabei raus bei der Arbeit, die wir machen? Und wie können wir das so gestalten, dass am Ende die Welt ein Stückchen besser hinterlassen wird, als wir sie vorgefunden haben.
Mhm. Und du hast schon vor einer ganzen Weile auch einen TED-Talk gehalten, der auch so seine Kreise gezogen hat. Und ich habe mir den natürlich nochmal angesehen, auch in der Vorbereitung. Die Message ist ja sehr einfach und sehr mutmachend. Also es kommt auf jeden an und jeder und jede kann auch was machen. Vielleicht kannst du uns auch noch mal so ein bisschen mit reinnehmen in diesen TED-Talk. Das war ja eine aufregende Geschichte für dich und es folgte auch Resonanz.
Also ich habe damals, ich glaube, es war ein knappes Jahr oder so, mir wirklich freigenommen. Ich hatte einen Job, den ich nicht mehr vereinbaren konnte mit meinen Divestment-Aktivitäten und musste mich entscheiden und habe gedacht, ich kann nicht auf diese auf den Aktivismus verzichten, ich muss meinen Job kündigen. Habe dann, solange ich eben Geld hatte, das ehrenamtlich gemacht. Und wir haben da wirklich als, ich weiß nicht, 8 oder vielleicht höchstens 10 Leute innerhalb von ein paar Monaten dafür gesorgt, dass das Land Berlin seine Versorgungsrücklagen, also alles, was sozusagen die Altersvorsorge für die Angestellten und Beamten der Stadt ist, ich glaube nur die Angestellten, aus Kohle, Öl und Gas rauszieht. Das heißt, bei Rente ist es ja eigentlich ein totaler No-Brainer, dass wenn man Geld investiert, um später eine schöne Rente zu haben, sollte man es nicht in Industrien stecken, die dafür sorgen, dass man vielleicht gar keine Rente mehr hat, weil man nämlich, weil die Welt kaputt ist, bis man in Rente geht, je nachdem, wie alt man ist. Und wir hatten da einen sehr ambitionierten Finanzsenator als Gegenüber, der das total schnell begriffen hat und dann zum zweiten Treffen schon mit so einem Ordner kam, wo hinten Divestment drauf stand.
Untypisch.
Und gemacht
schnell.
Hat, ja. Der war, also es war wirklich ein Traumansprechpartner. Und der hat dann einen eigenen Index entwickeln lassen, extra fürs Land Berlin, der aber auch von anderen Bundesländern danach genutzt werden konnte und, glaube ich, auch genutzt wird. Wir wollten zumindest Baden-Württemberg das auch machen. Und das war so eine fantastische Erfahrung von Wirksamkeit, also so einen Hebel zu finden, der wirklich weit darüber hinausgeht, was man selber halt bewegen kann, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, kein Fleisch mehr isst oder so, ist auch wichtig. Aber das war wirklich so die Idee, wenn wir einfach das Geld rausziehen, wenn wir das schaffen, alle davon zu überzeugen, das Geld aus diesen Industrien rauszuziehen, dann haben wir eigentlich das Problem gelöst.
Genau, Divestment, kannst du auch gerne noch mal ein Wort zu sagen. Ich kannte es vorher auch nicht so wirklich.
Also es ist eigentlich das Gegenteil von Investment, nämlich man zieht Investitionen ab aus bestimmten Industrien. In Amerika hat es zum Beispiel mit Tabak ganz gut funktioniert in den 70er Jahren. Und es gibt auch verschiedene andere Beispiele dafür. Die Bewegung gibt es auch nach wie vor. Und ich glaube, wir waren alle ein bisschen erstaunt darüber, wie groß der Widerstand war. Ja, also wir haben gedacht, das ist ein totaler No-Brainer.
Also doch klar.
Es ist doch vollkommen klar, man muss doch wirklich nicht lange nachdenken, um zu sagen, also wenn ich die Wahl habe, ich stecke mein Geld in Industrien, die die Zukunft der Erde irgendwie unmöglich machen, oder ich stecke mein Geld in Industrien, die irgendwas anderes machen. Mhm. Es ist ja eigentlich fast schon egal was, ja. Mhm. Das muss doch jedem einleuchten. War aber nicht so. Also die Kohle, Öl und Gaskonzerne sind nach wie vor total überbewertet mit Stranded Assets und haben also ich weiß nicht, wie das enden wird, aber ich hätte damals gedacht, bis heute ist es schon längst geendet. Muss noch ein bisschen Geduld haben.
Wie kam es denn zu dem Buchsteller Approach, dass ihr gesagt habt, das wollen wir schreiben und so soll es heißen?
Ja, also wir haben den Approach, der eigentlich ja sowas ist wie eine Werkzeugkiste, würde ich sagen, eigentlich so im Selbstversuch entwickelt. Wir haben erstmal angefangen, ganz am Anfang uns zu überlegen, was brauchen wir denn eigentlich, also welche Art Form von Wissen brauchen wir, um diese Frage zu stellen, wie können wir das, was wir tun, verknüpfen mit einem positiven Impact? Ja? Also wie können wir sozusagen unsere Hebel nutzen, die wir haben, damit das, was wir tun, die Welt ein Stückchen besser macht. Und sind dann so von einem aufs nächste gekommen, haben diese Werkzeugkiste nach und nach zusammengestellt, haben dann angefangen, das auch durchzuführen mit Teams, haben eine Ausbildung angefangen und haben dann irgendwie, weil es große Nachfrage auch von Beratenden gab, und haben dann gesagt, wenn wir das jetzt hier Stückchen für Stückchen machen, das dauert viel zu lang. Wir möchten gerne das Spektrum der Möglichkeiten erhöhen, indem wir das einfach zur Verfügung stellen für jeden, auch der nicht bei uns in der Nähe ist, uns gar nicht kennt und trotzdem sich für das Thema interessiert. Genau, dann haben wir es als Projekt komplett unterschätzt.
Das höre ich, habe ich noch nie gehört bei einem Buch.
Haben gedacht, wir machen das so nebenher. Haben wir auch, und das war ganz schön anstrengend.
Wie viele Seiten sind das? Das ist schon ein dickes Buch.
Ich glaube 370, 380 sowas. Nee, stimmt nicht, 340.
Ja. Denn es gibt 50. Ja wirklich viele Bücher über Nachhaltigkeit aus sämtlichen Betrachtungsweisen für Kinder. Aber so ein Werkzeugbuch, Playbook sagt man ja neudeutsch auch, das gab es so noch nicht, ne?
Also, jein. Es gab schon Playbooks, zum Beispiel von Stefan Grabmeier. Das ist kurz vor unserem rausgekommen, das aber ganz anders aufgebaut ist. Also, das funktioniert ein bisschen anders. Ich glaube, dass die Fragen, die er aufwirft, sind total hilfreich und sehr wertvoll. Bei uns ist es ja wirklich so aus wie eine Workshop-Anleitung eigentlich. Das, so detailliert ist es bei ihm nicht. Wir machen wirklich so eine ist sozusagen, wie führe ich das durch, wie viel Zeit brauche ich dafür, was ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, wie kann ich am Ende dann mit den Ergebnissen weitermachen und so. Also es ist sehr pragmatisch und hands-on. Und es ist aber nur ein Teil des Buchs, sozusagen diese Werkzeugkiste, aus der man sich ja auch frei bedienen kann. Also das muss nicht immer alles genau in der Reihenfolge passieren. Wir haben es jetzt sozusagen aus Anschaulichkeitsgründen aufbereitet in eine Teamreise, die dann komplett alles abdeckt in drei Modulen. Man kann aber auch einzelne Sachen, das machen wir auch die ganze Zeit, einzelne Sachen rausgreifen und erstmal, was ist eigentlich gerade für ein Anliegen da und was wäre jetzt irgendwie ein sinnvoller Einstieg. Dann gibt es einen sehr langen Teil, der erste Teil über, was ist überhaupt regeneratives Wirtschaften, wie können wir uns das vorstellen. Wir wissen es ja auch noch nicht genau, wie es aussehen wird, wenn es irgendwann mal da ist.
Ich höre es aber leider immer noch sehr selten, dass man regenerativ wirtschaften möchte. Es ist immer viel von Nachhaltigkeit natürlich hoch und runter zu hören und zu lesen. Aber regenerativ meint ja, wir verbessern da was, ne?
Genau, also heißt eigentlich auch, Zero Impact ist nicht ausreichend. Ja. Und wenn wir uns die Nachrichten anschauen, dann versteht man auch, warum. Das reicht einfach nicht. Wir müssen wirklich gucken, wie wir den Mess wieder in Ordnung bringen. Und dafür brauchen wir die Unternehmen, wir brauchen die Wirtschaft, weil die Wirtschaft eben im Moment maßgeblich das Problem darstellt und einfach zum Teil der Lösung werden muss, wenn wir das ernst meinen mit noch ein paar Jahrzehnte hier rumlaufen, dann haben wir keine andere Möglichkeit, als diese Lösung zu finden.
Ich habe mal drei oder vier Jahre her, ein Mitarbeiter vom Klimahaus Bremerhaven gesprochen, erinnere ich mich. Ich war selbst noch nicht da, aber er meinte, kommt unbedingt mit der Familie vorbei. Du erlebst da ja verschiedene Klimazonen, wenn du durch dieses Haus gehst. Ist so Erlebnismuseum. Und da unterhielten wir uns auch über die Klimakrise. Und da fragte ich ihn das, was du, glaube ich, auch schon sehr oft gefragt wurdest. Hast du denn noch Hoffnung? Bist du Optimist? Ja, na klar, sagt er. Er konnte die Frage überhaupt nicht verstehen. Junger Typ. Ja, na logisch, das kriegen wir schon hin. Man könnte fast sagen naiv, aber andererseits, ja, glaube ich, ist ja auch der Optimismus alternativlos. Und mich würde interessieren, was stiftet Optimismus für dich? Was sind die guten Dinge, die du siehst, die ihr erlebt, auch in der Arbeit mit Unternehmen?
Für mich ganz persönlich, ich gucke, dass ich mich nicht zu sehr mit schlechten Nachrichten konfrontiere. Lustigerweise in der Zeit, als ich Aktivistin war, habe ich mir alles reingezerrt. Also ich habe wirklich gierigst alle Artikel gelesen darüber, was jetzt alles Schlimmes auf uns zukommt. Deswegen habe ich vielleicht auch irgendwie das Gefühl, ich weiß es. Also ich muss es jetzt nicht nochmal wieder und wieder und wieder lesen.
Aber du bist jetzt keine Aktivistin mehr, würdest du sagen? Ist das nicht eine Haltungsfrage? Ich weiß es nicht.
Ja, also genau, von der Haltung her würde ich schon sagen, ich habe einen aktivistischen Geist. Und ich kann auch, also ich würde auch sagen, dass die meisten Leute, mit denen wir ein Unternehmen zu tun haben, ohne dass sie sich so bezeichnen würden, eigentlich Aktivisten im Unternehmen sind, weil die sozusagen diesen Spirit haben, dass sie sagen, ich will jetzt, dass sich hier was ändert. Genau, aber ich kam eigentlich woanders her. Wo waren wir
gerade? Was Optimismus stiftet.
Genau. Also ich muss jetzt nicht mehr, ich versuche negative Nachrichten zu meiden, versuche positive Nachrichten wirklich ausgiebig zu feiern innerlich. Und es gibt Tage, da ist es schwer, Hoffnung zu bewahren, wenn man Rückschläge erfährt, wenn, keine Ahnung, Unternehmen, mit denen man eigentlich schon weiter war, plötzlich die Führung wechselt und alles zurückrollt, sowas passiert. Sowas passiert auch mit New Work zum Beispiel.
Da schon massiv, genau. Auch zuletzt.
Und da kann man dann schon auch mal irgendwie einen echt schlechten Tag haben. Aber also für mich ist irgendwie, ich glaube, für mich ist wichtig, mich selbst immer daran zu erinnern, es ist wert, das Richtige zu tun, weil alles, was ich tue, hat irgendeine Auswirkung. Und diese Mühe, die lohnt sich. Also, und auch wenn ich die Auswirkung nicht sofort merke oder sehen kann, aber das ist, das hält mich schon am Laufen. Genau, und wie gesagt, also es hat dann für mich auch mit Buddhismus zu tun, so meine Auseinandersetzung mit Buddhismus ist extrem hilfreich für mich. Ich würde sagen, also die Idee, dass wir diesen Körper haben, weil der einfach aus der Erde entstanden ist, nämlich aus dem Wasser, aus der Luft, die wir irgendwie verarbeiten, aus den ganzen Nahrungsmitteln, die wir zu uns nehmen. Ist unser Körper Material, es kommt aus der Erde. Und irgendwann, jetzt kann ich ein paar Jahrzehnte hier rumlaufen und kann sehen und hören und sprechen und irgendwann gehe ich da wieder zurück, ich werde dann wieder zur Erde. Und das ist für mich unfassbar tröstlich, also dass ich Teil dieses Superorganismus bin. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, was machen wir jetzt, mich gerade als Mensch materialisiert. Das wird nicht ewig so bleiben, aber in der Zeit möchte ich gerne meinen Beitrag leisten. So.
In der kurzen Zeit, die wir haben, ne?
Ja.
Denn so viel ist es ja nicht. Ich habe jetzt die kurze Geschichte der Menschheit von Harari einen ganzen Teil gehört, noch längst nicht alles. Und es war ja immer so, was Tolles entwickelt sich, der Mensch kommt hin, bumm, aus. Also was es für Tierarten in Australien gab, die dann ausgestorben sind, der Mensch kommt dahin, der Mensch kommt dahin. Da hat man ja schon eigentlich Anlass, auch am Menschen zu zweifeln. Also auch die Kurzsichtigkeit, die wir irgendwie als Menschen haben. Ne, ihr schreibt ja auch im Buch von rauszoomen, mal das Ganze sehen, auch mal überhaupt den Planeten sehen. Ne? Und nicht nur dieses kurze, ich bin heute hier oder mit meinem Unternehmen agiere ich in dieser Branche. Warum fällt uns das so schwer mit dem Weitsicht, mit dieser Weitsicht?
Also ich meine, es ist ja nicht so, dass keiner es kann.
Nee.
Also es ist schon so.
Das ginge ja auch.
Ich habe darauf nicht so richtig eine Antwort, ehrlicherweise. Also ich meine, ich kann mir natürlich erklären, dass Leute eine sehr, ich sag mal, eng gefasste Vorstellung davon haben, wie sie wirksam werden können im Unternehmen und wie sie auch, woran sie dann gemessen werden. Und wenn du sehr heads down halt nur auf diese Ziele guckst und auf dieses Verständnis von Erfolg, dann kommst du vielleicht nicht auf die Idee, Verantwortungsgefühl zu entwickeln, das darüber hinausgeht. Also na klar würden die auch sagen, ich erfülle doch hier meine Verantwortung. Ich gucke, dass die Zahlen stimmen zum Beispiel. Und es ist ja auch richtig. Aber vielleicht ist einfach die Fähigkeit bei unterschiedlichen Typen von Mensch unterschiedlich, sich darauf einzulassen, die Dinge auch in Frage zu stellen und das Bedürfnis, was Neues zu erfinden oder so. Also für mich ist wirklich dieser Forschergeist war halt für mich immer total präsent in allem, was ich gemacht habe. Und ich glaube schon, dass es Leute gibt, die haben den halt einfach gar nicht so. Denke ich schon.
Es geht im Buch auch an einer Stelle um Narrative, wie überraschend. Aber eben auch diese regenerativen Narrative. Das heißt, wir brauchen ja auch gute Geschichten, um Mut zu machen, um zu inspirieren, um zu sagen, schau mal, das lohnt sich, da hat sich was verbessert für die Welt und vielleicht hat das Unternehmen sogar sich trotzdem gut weiterentwickelt. Ja, ich glaube, das ist ja auch mal so ein Missverständnis, wenn man sich jetzt richtig engagiert, dass dann das Geschäft drunter leidet oder so. Es muss ja nicht sein, oder? Man kann ja trotzdem, ist ja kein Widerspruch, entweder man ist wirtschaftlich erfolgreich oder man engagiert sich. Es geht ja schon auch beides, glaube ich. Die Frage ist eben nur, wie organisch und wie nachhaltig ist diese Entwicklung. Aber diese Geschichten müssen wir eben erzählen. Mhm. Was glaubst du, was sind da gute Hebel? Müssen wir die Medien mehr reinholen oder siehst du da schon gute Geschichten? Bücher gibt es ja wie Sand am Meer.
Es gibt ganz tolle kleine Beispiele, die wirklich, also die einfach zeigen, dass es möglich ist, Geschäftsmodelle zu entwickeln, von denen die ärmsten Menschen was haben und die nebenbei auch noch die Umwelt verbessern oder die Bedingungen, unter denen die leben. Und es gibt eher so aus der Historie, aber jetzt schon auch wachsend aus dem Jetzt, Geschichten darüber, wie große Unternehmen sich auf den Weg gemacht haben. Mhm. Also zum Beispiel bei der Digitalisierung waren es ja die Verlagshäuser, das habe ich ja damals auch mitbekommen mit Stern.de, die haben einfach gesagt, ey, erstmal, wir machen einfach so weiter wie bisher, aber wir bauen hier eine Parallelstruktur auf, das ist eine Abteilung, die macht ein ganz neues Geschäftsmodell, das digital basiert ist. Und dann gucken wir einfach erstmal, ob das funktioniert oder nicht. Und das ist eigentlich das, wo ich so auf den Startschuss warte, dass der Groschen mal fällt in den großen Unternehmen, dass man ja auch in einem wirklich sicheren, übersichtlichen Risikoraum sowas einfach mal ausprobieren kann und dann halt erste Erfahrungen damit sammeln kann. Mhm. Ich glaube, dass dafür noch teilweise die Erkenntnis fehlt, dass ich glaube, es schwant vielen, dass sie mit den bestehenden Geschäftsmodellen, wenn sie die immer weiter optimieren, nicht dahin kommen, wo sie hinwollen, sondern und auch mit Kompensation und so, das ist alles nicht der Endzustand. Das ist jetzt irgendwie so ein Übergangszustand, in dem man sagt, okay, wir müssen jetzt erstmal die ganzen Zahlen zusammensammeln, so lange machen wir das. Aber am Ende ist das große, ist der Elefant im Raum, sind die Geschäftsmodelle. Und da natürlich, wer jetzt schon anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, wie sowas aussehen kann, der wird am Ende die Nase vorn haben.
Aber ich glaube, viele Unternehmen denken, nur so geht's ja. Wir sind in diesem Kapitalismus und ich muss halt schauen, wo ich bleibe, ne? als ob es nicht anders ginge. Aber ihr schreibt, wir müssen die Spielregeln ändern, während wir das Spiel spielen. Das fand ich auch einen sehr schönen Satz. Vielleicht kannst du uns den auch noch mal ein bisschen ausführen.
Ja, ist genau, was du sagst. Also man kommt aus dieser Logik nicht raus. Und im Übrigen, wir kennen das von uns ja auch. Also wir müssen ja auch irgendwie unsere Gehälter zahlen. Ne? Also wir würden, wenn wir das, was wir machen, kostenlos anbieten würden, dann würde es schneller gehen, sag ich mal so. Und dann bräuchten wir aber auch viel mehr Leute, die alle umsonst arbeiten. Aber diese Logik, die kriegt man erstmal nicht weg, genau. Und dann gibt es eben verschiedene Strategien, damit umzugehen. Und ich glaube, eine wichtige Rolle spielt auch der politische Rahmen. Deswegen, ich ermutige auch immer Leute in Unternehmen, die sowieso Lobbyarbeit machen zum Beispiel. Ja? Also das ist, sagen wir so, das ist kein leichter Weg, die dazu zu bringen. Aber man könnte sich ja in der Lobbyarbeit auch dafür einsetzen, dass die Regeln für alle in der Branche gleich sind und zwar so streng sind, dass das nicht mehr meinem eigenen Wohlwollen oder Gutdünken irgendwie entspricht, dass ich nachhaltig wirtschafte, sondern es müssen alle machen. Und dann werden ja auch neue Wege gefunden. Also es ist immer eine Frage, wie viel Druck erzeuge ich?
Ja, genau, es ist ja immer so dieses, ich würde ja gern, aber ich kann ja nicht, weil die anderen spielen ja auch nach den alten Regeln.
Genau. Und das ist zum Beispiel, ich finde, sich für andere Gesetzgebung einzusetzen, ist so ein Klassiker von sich, also die Spielregeln versuchen zu ändern, während man das Spiel spielt. Und dann schon auch so Sachen wie Nischen schaffen, ja. Also wirklich, wie ich vorhin schon meinte, also auch sogar in einem Shareholder-getriebenen Unternehmen kann man Entwicklungsbudgets so widmen, dass man sagt, unser Ziel ist, dass wir solche Geschäftsmodelle ausprobieren und nicht, dass wir jetzt noch irgendein Produkt entwickeln, was eigentlich noch keiner wusste, dass er es braucht. So.
Bist du noch im Kontakt auch mit Politikern, Politikerinnen bei uns und was würdest du dir von ihnen wünschen?
Also die Antwort ist, nein, ich bin nicht mit denen in Kontakt. Also ich glaube, ehrlicherweise, ich beneide Politiker überhaupt nicht im Moment. Ich glaube, ich könnte den Job nicht machen. Und ich glaube, die stehen unter einem unfassbaren Druck. Aber ich glaube, was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, was im Moment nicht passiert, und das wäre vielleicht gar nicht so schwer, ist tatsächlich, weil wir gerade über Narrative gesprochen haben, eine andere Geschichte zu erzählen, auch über die Zukunft. Und sich also wirklich darauf zu konzentrieren, was steht denn im Raum, was möglich ist? Also wie könnte unsere Gesellschaft denn aussehen, wenn wir jetzt Schritte machen, die einfach wichtig sind? Und es gibt so ein paar relativ low-hanging fruit, wie zum Beispiel bestimmte fossile Brennstoffe nicht mehr zu subventionieren. Das heißt ja einfach nur, es werden keine Steuergelder mehr dafür ausgegeben. Und da dieses Geld halt anders einzusetzen, um zu intensivieren, dass das anders gehandelt wird oder andere neue Technologien entwickelt werden. Aber ich glaube, es ist wirklich notwendig, um alle mitzunehmen und auch eben um die nächste Wahl dann nicht zu verlieren möglicherweise, dass die Leute ein Bild davon bekommen, ey, das kann richtig gut werden.
Ja.
Und vor allem, wenn wir es nicht machen, dann wird es richtig scheiße. Und das ist auch, das steht einfach fest. It's given. Und da eine alternative Vision aufzumachen, was wollen wir denn eigentlich, wo wollen wir denn hin? Also das fehlt mir total in der politischen Landschaft.
Geht mir auch so. Es ist mehr eine Reaktion immer auf aktuelle Krisen und Debatten und Debatten und Debatten und auch eine andere Sprache oft als die der Menschen. Vielleicht kommen wir zum Ende nochmal zu unseren Kindern zurück. Was glaubst du, was sollten wir denn unseren Kindern auch mitgeben, damit die wiederum auch die Zukunft weitergestalten?
Ich finde, es ist wirklich schwierig, gerade bei den eigenen Kindern so einen Mittelweg zu finden zwischen ein realistisches Bild zu vermitteln, was eigentlich auf uns zukommt, und nicht irgendwie sie zu überfordern. Also das, finde ich, ist wirklich eine große Herausforderung. Und grundsätzlich, ich glaube, jedes Kind, das eine Erfahrung macht im Großwerden von Wirksamkeit, ich kann irgendwie was mitgestalten, was ich will, kann ich umsetzen, ich bin wichtig in irgendeiner Form, hat natürlich bessere Voraussetzungen, um dann auch was zu gestalten.
Ja,
ja, und ich glaube, ich glaube, das sind total kleine Dinge, auch von denen ich oder mit denen ich von meinem Vater gelernt habe, dass so der Weg das Ziel ist, dass es nicht darum geht, am Ende irgendwie das und das und das zu erreichen, sondern dass wirklich in jedem Moment eigentlich entscheidend ist, welche der Möglichkeiten wähle ich aus. Und da kann man ja auch so eine kleine Erfahrung von Wirksamkeit machen, die auch in unserer Arbeit mit Teams total wichtig ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, es überwältigt mich nicht, weil ich weiß, was das nächste kleine Ding ist, was ich beitragen kann oder was ich tun kann. Und dadurch bin ich schon ein Stück weiter. Und dann kann ich gucken, was ist das nächste. So. Und ich glaube, das hilft einem auch, nicht zu verzagen oder nicht die Hoffnung zu verlieren.
Worauf freust du dich in der Zukunft? Letzte Frage.
Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, und deswegen kann man sich auch schlecht auf irgendwas freuen, weil wir wissen ja noch nicht, ob es passiert oder nicht. Aber was ich mir wünsche und worüber ich mich sehr freuen würde, wäre, dass wir wirklich das schaffen, uns zurückzubesinnen auf ein anderes Verständnis von Wohlstand. Also dass es eben nicht darum geht, viel Geld zu verdienen und irgendwie materielle Güter anzuhäufen, sondern dass das, was eigentlich uns glücklich macht, Verbindung ist und Lernen und Austausch und Wärme. Und all diese Dinge kosten nichts und können unendlich wachsen, ohne dass irgendwas dabei kaputt geht. Und das noch verbunden mit ausreichend Wertschätzung für die Natur, dass wir irgendwie sagen, das müssen wir bewahren, das müssen wir auch wieder herstellen, wir müssen den Raum zur Verfügung stellen und uns zurücknehmen und sagen, wir verabschieden uns von bestimmten Dingen, damit diese Lebensgrundlage irgendwie sich wieder entfalten kann. Das fände ich schon sehr schön. Und dann ist es auch ganz eher in kleineren Regionen, dass nicht alles von ganz weit herkommt, sondern dass man eher so sich untereinander hilft. Und ja, ich glaube, dann könnten wir eine höhere Lebensqualität haben, ohne dass wir mehr CO2 ausstoßen.
Super Schlusswort. Ja. Vielen, vielen Dank.
Danke
für
dir.
Das Gespräch. To be continued.
Vielen Dank.
Viel Erfolg weiterhin und alles Gute.
Sehr gerne.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Ella Lager aus Berlin von The Dive. Das Buch Der Stellar Approach natürlich auch verlinkt in den Shownotes sowie die Website von The Dive und auch das LinkedIn-Profil. Schaut euch das mal an und folgt Ella. Auch ihren TED-Talk habe ich euch nochmal verlinkt. Es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuklicken. Ich danke euch fürs Zuhören. Sagt's gern weiter. Bewertet diesen Podcast. Tut mir den Gefallen. Supportet diese Show, damit ich sie noch lange, lange machen kann. Brauche ich also eure Unterstützung. Dazu geht ihr in eure Podcast-App. In Apple Podcasts oder Spotify oder Deezer oder Amazon. Es ist ja überall zu hören, dieser Podcast. Und dort habt ihr die Möglichkeit, Sterne zu vergeben. Wenn es euch gut gefällt, verteilt gerne 5 Sterne und eine kleine Rezension könnt ihr auch schreiben. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, die Folgen zu teilen. Empfehlt sie gerne in euren Netzwerken und lasst andere daran teilhaben. Ihr könnt auch gerne direkt auf mich zukommen, schreibt mir eine Nachricht über LinkedIn oder über meine Webseite gabrielrath.com und dort seht ihr auch, was ich sonst noch so tue. Ich bin nämlich noch als Speaker und Moderator unterwegs, komme also gerne auch in euer Unternehmen, auf eure Veranstaltungen oder in euren Workshop, kann den moderieren oder auch einen Impuls geben zu diesen Themen, die wir hier besprechen. Mittlerweile über 260 Podcasts und viele, viele inspirierende Geschichten, die ich auch in meinen Vorträgen dann für euch aufbereitet habe und sozusagen mit euch dann teilen kann. Kommt gerne auf mich zu. Direkt auf mich oder auch auf die gute Juliane Sehan von der Speaker-Innenagentur Minds and Matches. Die kümmert sich nämlich dann auch darum, das Ganze gut zu organisieren und zu arrangieren. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Lasst uns gemeinsam was für eine regenerative Wirtschaft tun. Wir haben es in der Hand. Wir können was tun, so wie Ella uns das heute mitgegeben hat. Lasst uns aus diesem Podcast wirklich auch was ableiten für unsere Praxis, damit die neue Arbeitswelt nicht nur eine Utopie ist, sondern damit wir da ganz praktisch auch reingehen und Dinge verändern. Macht's gut und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt connected.